Selbst der Papst kann nicht ohne den anderen katholisch sein.
Wenn man Islam versteht als eine Hingabe an Gott, also die vor allem erwächst aus Dankbarkeit gegenüber Gott, dann ist das etwas, was vom Individuum ausgehen muss.
Wenn Gott meine Seele in diese Welt schickt, in diesen Körper, bin ich für meine Seele verantwortlich.
Der Buddha hat gesagt, es geht um eine innere Haltung. Das ist ein Individuationsweg. Und dann ist man offen dafür, einzelne Menschen wichtig zu nehmen.
Religion hebt gerade ab auf einen geteilten Glauben, gemeinschaftliche Aktivitäten. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass Einzelne ja sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, auch neue Rituale erfinden können, neue Gebetspraktiken, neue Lieder singen. Also Religion ist eigentlich immer mit Innovation verbunden und diese Innovation ist in der Regel die Innovation von Einzelnen.
Religion, das ist eine Gemeinschaftssache. Eine mehr oder weniger große Gruppe taucht miteinander ein in Tradition und Ritual. Religion ist aber auch Sache jeder und jedes Einzelnen. Der Austausch mit der göttlichen Instanz, Gebet und Glauben, das ist höchst individuell. Individuum und Gemeinde, das ist ein schwieriger Balanceakt, auch an Weihnachten.
Vielleicht keine Zeit ist so stark mit Traditionen aufgeladen wie Weihnachten und der Advent.
Theresa Schweighofer, Professorin am Institut für katholische Theologie der Berliner Humboldt-Universität.
Aber ich glaube, wichtig ist für viele, dass sie die Entscheidung treffen an dieser Stelle, welche Traditionen sie für sich übernehmen und welche nicht.
Und genau da fangen die Probleme an.
Es ist kaum mehr möglich, wirklich etwas zu finden, was für alle gleichermaßen schön ist. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das früher wirklich immer so war oder ob es einfach klar war, dass es nochmal irgendwie bestimmte Gruppen gab, die auch gesagt haben, was schön ist. Heutzutage ist aber klar, das Weihnachtsoratorium ist für manche ein Wohlgenuss, ja, und für andere geht's gar nicht.
Was für Weihnachten gilt, lässt sich verallgemeinern. Rituale sind den Menschen immer noch wichtig. Das hatte die Forschung mal anders angenommen. Die Erwartung war, je säkularer die Menschen werden, desto unwichtiger werden Rituale. Inzwischen stellt sich heraus, ja, die Gesellschaft wird säkularer, aber die Sehnsucht nach Ritualen bleibt. Egal ob Bücher, Blogs oder Social Media, die Tipps für Morgenroutinen, Self-Care-Rituale, Heil- und Segenszeremonien boomen. Gute Zeiten für Religionsgemeinschaften wie die christlichen Kirchen, könnte man meinen, gelten sie doch als Ritualexperten. Aber die Tradition, für die die Kirchen stehen, ist nicht mehr automatisch ein Vorteil. Sie beißt sich mit dem Wunsch nach Individualität.
Kaum jemand würde heute noch irgendwie sagen, okay, mir ist egal, welche Tiefe reinkommt. Ja, wir haben so die Verantwortung für uns selbst, für unser Leben, für das, was wir denken, übernommen. Hat natürlich auch was mit steigenden Bildungsgraden zu tun. Ja. Ich bin es gewohnt, mittlerweile die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Ja. Muss ich auch heutzutage und will es auch in religiösen Zusammenhängen machen.
Theresa Schweighofer hat viel zu neuen Ritualen geforscht. In ihnen wird, wie in einem Brennglas sichtbar, dass sich das Verhältnis der Einzelnen zur Gemeinschaft verändert, auch und gerade im Religiösen.
Deswegen, glaube ich, haben Menschen immer häufiger den Anspruch auch für sich selbst, dass das Ritual auch inhaltlich zu ihnen passt. Sie wollen authentisch sein können in diesen Ritualen.
Individuum, das meint das Unteilbare. Und bezogen auf Menschen, den oder die Einzelne. Wer darüber nachdenkt, welchen Stellenwert dieses Individuum für Religionen hat, hat meist eine klare historische Abfolge vor Augen. Vor der Individualisierung war danach die Gruppe. Deren Mitglieder waren aufeinander angewiesen. Rituale und Glaube an höhere Mächte banden sie zusammen.
Menschen waren sozusagen kulturgeschichtlich noch nicht sehr ich-betont, sondern eher kollektiv strukturiert. Es gab die Sitten, Bräuche, die Stämme und da war das sozusagen geklärt, wie man oder klar, wie man sich verhält. Und da war wenig Fähigkeit, die Emotionen zu regulieren. Man hatte das Gefühl, man wird überfallen von Ärger, man wird überfallen. Aphrodite, ja, oder Eros schießt seinen Pfeil los und ich kann überhaupt nichts machen. Das passiert mir. Also, und da hat man Schicksal dazu gesagt.
Silvia Wetzel, Buddhistin und Meditationslehrerin.
Und mit zunehmender Individualisierung entsteht die Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Das ist die entstehende Individualität mit Selbstwirksamkeit. Dann hat man das Gefühl, ich kann was tun, ich kann was bewirken.
Die Menschen mussten erst lernen, Individuen zu sein. Davon ist Sylvia Wetzel überzeugt. Begonnen habe das mit dem ersten Jahrtausend vor unserer Zeit, als auch die ersten religionsphilosophischen Weltdeutungen entstanden. Griechische genauso wie hinduistische Göttermythen. Den entscheidenden Schub bekam diese Entwicklung dann im 15. Jahrhundert. Und zwar weltweit, nicht nur im Europa der Renaissance.
Irgendwann 1450 sind in Italien die ersten individuellen Bilder von Königen, Fürsten entstanden. Davor wurden sie eher archetypisch als Adam, als irgendein Apostel gemalt und dann plötzlich individuelle Bilder. Und zur gleichen Zeit sind in Tibet die ersten individuellen Reinkarnationen sozusagen gefunden worden. Davor hat man halt an Reinkarnation geglaubt. Aber irgendwie, es war nicht wichtig, ob die Person die Reinkarnation von einem war, den es halt vorher gab. Als ob das in der Luft hing, Individualisierung.
Der Religionswissenschaftler Jörg Rübke mahnt allerdings zur Vorsicht, wenn man mit diesem historischen Blick auf Religionen schaut.
Dieses Selbstbildnis der Moderne, wo Individualisierung entweder die große Errungenschaft, für manche auch der große Fluch ist, das ist ein Selbstbild, das wir gerne pflegen, um uns eben von den anderen, sei es den Alten, den Früheren der Vergangenheit oder aber auch von anderen Kulturen zu unterscheiden. Und wenn man genau hinschaut, passt beides nicht.
Jörg Rübke hat am Max-Weber-Kolleg in Erfurt intensiv dazu geforscht, welche Bedeutung das Individuum innerhalb einer Religion hat. Glaube, sagt er, wurde schon immer individuell gelebt, auch in Zeiten, in denen Menschen sich vordringlich als soziale Wesen und Mitglieder von Gemeinschaften verstanden.
Diese Form Religion als Zwiesprache auch zwischen einzelnen Akteurinnen, Akteuren und dem Göttlichen, das findet man schon in vorchristlichen Jahrtausenden, also wo wir Zeugnisse haben von Gebeten, von Opfern, ob das jetzt Dank oder Bittgaben sind, die zeichnen sich genau durch diese Möglichkeit aus, was ja nicht ausschließt, dass man gemeinschaftlich feiert, betet, schlachtet, was auch immer.
Denn religiöse Praxis kann und konnte schon immer beides. Menschen vereinen zu Gemeinschaft in der Anbetung und so viele Bilder und Wege für diese Anbetung zur Verfügung stellen, dass jeder und jede individuelle Schwerpunkte setzen konnte.
Wie gerade das eigene Wohnzimmer zu einem Ort wird, an dem man seine eigene Religiosität, die jetzt gar nicht sich kritisch absetzt, etwa von der Kirche oder der Denomination, in der man gerade ist, sondern die einfach ermöglicht, seine eigenen Gedanken zu pflegen, seine eigenen Bilder aufzuhängen. Also das kann sich durchaus im Rahmen von etablierten religiösen Traditionen bewegen, die dann aber eben, von den eigenen Bedürfnissen her und dem eigenen Verständnis und der eigenen Bereitschaft, sich mit manchen Dingen auseinanderzusetzen, mit anderen nicht, dann doch eine sehr spezifische individuelle Form annehmen können.
Auch wenn sich jeder und jede gläubige religiöse Traditionen individuell erschließt, Religionen setzen unterschiedliche Akzente, wenn es um den Stellenwert des Individuellen geht. So wird die buddhistische Meditation als etwas höchst Individuelles wahrgenommen, der Islam dagegen vor allem als Glauben in der Gemeinschaft. Das sieht man schon daran, wie beide in den Medien bebildert werden. Da eine einzelne Person im Yogasitz, dort Reihen von knienden Betern. Aber auch hier lohnt ein genauerer Blick. Für den Buddhismus verdeutlicht Sylvia Wetzel das am Verhältnis von Karma und Wiedergeburt.
Und es ist ein großer Sinn von diese Art von Karma-Verständnis, ich versuche, heilsam zu handeln, Unheilsames zu vermeiden, darauf zu achten, was ich denke, sage und tue, da wird man wacher. Das fördert die Bewusstwerdung und damit auch die Fähigkeit, Verantwortung für die Folgen des Handelns zu übernehmen. Und das fördert letztlich einen Individualisierungsschub. Das fördert Selbstverantwortung.
Ob man das als Anleitung für persönliches Wachstum liest, das kommt darauf an. Auf die kulturelle Einbettung zum Beispiel.
Aus Indien, nicht nur aus dem Buddhismus, sondern auch aus dem Hinduismus. Dort ist die Interpretation von Reinkarnation, das ist anstrengend. Und nach jeder Inkarnation muss ich sterben. Ich will raus aus dem Rad der Wiedergeburten. Und im Westen sagt man, oh prima, jetzt gibt es eine Option, ich muss nicht sterben. Also ich muss schon sterben, aber dann habe ich nochmal eine Chance. Also im Westen wird es eher so interpretiert, also ich habe dann nochmal eine Chance und kann nochmal eine Inkarnation und nochmal eine Inkarnation. Also wie eine Verlängerung des Ich-Gefühls. Ja? Also eine Art von sequentieller Unsterblichkeit, könnte man sagen.
Aber wenn das Ziel eigentlich die Auflösung des Ichs im Unendlichen ist, die Befreiung von irdischen Anhaftungen, dann lässt sich Individualität im buddhistischen Sinne jedenfalls nicht so leicht als Anleitung zur Selbstoptimierung verstehen. Sylvia Wetzel?
Also irgendwas, da sind Sie sich auch nicht einig, irgendwas reinkarniert, ob das jetzt die Seele ist, die individuell ist und reift in vielen Leben, oder ob es ein Geistesstrom ist, der nie unterbrochen ist und sich wieder neu verkörpert, da gibt es verschiedene Theorien. Aber eigentlich ist Reinkarnation ein Wunsch nach Gerechtigkeit, wenigstens im nächsten Leben.
Gerechtigkeit und Verantwortung. Diese Werte betont auch die islamische Theologin Mira Sievers, wenn sie über den Stellenwert des Individuums im Islam nachdenkt.
Das Thema des Gerichts, das heißt die Verantwortung für die eigenen Handlungen, ist ganz zentral individuell. Das betont der Koran auch an verschiedenen Stellen. Es gibt einen Vers, der lässt sich übersetzen als: keine lasttragende Seele trägt die Last eines anderen.
Mira Sievers ist Professorin für islamische Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik am Berliner Institut für islamische Theologie. Im Koran gibt es das Wort Individuum genauso wenig wie ein philosophisches Konzept von Individualität. Aber der Islam kenne die prinzipielle Idee, nur rede er darüber nicht abstrakt. Was ein Individuum ausmacht, sind seine oder ihre Handlungen.
Das heißt also, dass Schuld, Verantwortung ist etwas, das erst einmal beim Individuum liegt und das nicht sozusagen qua sippenhaft verteilt wird. Und auch die ganz alten Suren im Koran, die davon berichten, wie der Gerichtstag vorbereitet wird, sprechen davon, dass über das Individuum, kann man glaube ich schon sagen, also über den, die Einzelne, kommt eine Erkenntnis über die eigenen Handlungen. Und das würde ich sagen, ist ja schon einmal bemerkenswert, dass da der Fokus auf das Individuum ist. Das müsste ja nicht so sein.
Denn auf der anderen Seite denkt der Islam den Menschen prinzipiell als Teil einer Gemeinschaft.
Wenn man Islam versteht als eine Hingabe an Gott, also die vor allem erwächst aus Dankbarkeit gegenüber Gott, dann ist das etwas, was vom Individuum ausgehen muss. Was natürlich nicht, und das ist ja häufig auch so eine Art Spannungsverhältnis, nicht bedeutet, dass es nicht eine hohe Bedeutung für die Gemeinschaft gibt. Der zentrale Begriff, an dem man im islamischen Kontext sicher denkt, ist der Begriff der Umma, also der Gemeinschaft der Musliminnen und Muslime.
Individuum und Gemeinschaft. Mira Sievers hat ein konkretes Beispiel dafür, wie sich dieses spannungsvolle Verhältnis ausgestaltet.
Das Gebet, also das fünfmal tägliche Gebet, ist verdienstvoller in der Gemeinschaft. Das heißt, es ist möglich, dieses Ritual, das Pflichtgebet alleine und zu Hause zu verrichten. Es ist aber auch möglich, das Gebet in Gemeinschaft zu verrichten. Das kann in einer Moschee sein, das muss aber in keiner Moschee sein. Und das Gebet in Gemeinschaft gilt als verdienstvoller.
Kann man überhaupt alleine Muslimin oder Muslim sein, ohne eine Gemeinschaft? Mira Sievers zitiert eine philosophische Erzählung aus dem 12. Jahrhundert, den Roman Hay ibn Yaqzan von Ibn Tufayl. In diesem Inselroman wächst eben jener Hay ibn Yaqzan alleine auf einer Insel auf und findet alleine durchs Nachdenken zu Gott, zu einem Gott im Sinne des Islams.
Auch wenn dann die Erzählung die entscheidende Wendung bekommt, wenn diese Person dann auf Muslime trifft, die natürlich ganz anders bestimmte Dinge praktizieren. Und deswegen würde ich sagen, ja, wäre man in einer Situation ausgesetzt auf einer einsamen Insel, könnte man auf jeden Fall Muslim oder Muslimin sein. Das ist schon möglich. Aber erstens wäre es sehr viel schwieriger und zweitens wäre es natürlich auch vielleicht eine ganz andere Art, diese Religion auszuleben.
Die Praxis macht den Unterschied. Diese Vorstellung teilt der Islam mit dem Judentum, besonders in den Ausprägungen, die möglichst eng den religiösen Geboten folgen. Und doch ist das keine bedingungslose Unterordnung, die keinen Blick mehr hat für individuelle Bedürfnisse oder Überzeugungen.
Das Konzept dessen, dass man sich um sich selbst kümmern muss, ist ja schon ein paar tausend Jährchen alt. Ein Mili steht in Perkei Avot, im Talmud. Wenn ich nicht für mich bin, wer für mich?
Zitiert Katja Nowominski aus dem Talmud, in dem jüdische Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes überliefert ist.
Ich bin jüdisch-orthodox, das ist sehr tief verankert in unserer Lehre, dass man für sich selbst verantwortlich ist. Und man ist verantwortlich sowohl für seinen Körper, und dass der Körper gesund bleibt und fit bleibt und ausgeruht bleibt und gut ernährt ist und ausgeschlafen ist und so weiter und so fort, als auch, dass ich für meinen seelischen Zustand selbst verantwortlich bin. Und ich kann diese Verantwortung auf keinen ablegen, nicht auf meinen Mann, nicht auf einen Rabbiner, nicht auf irgendwelche anderen Menschen, Therapeuten, was wichtig ist um mich herum.
Katja Nowominski lebt nach den Geh- und Verboten des jüdischen Religionsrechts, der Halacha. Das heißt, sie richtet sich nach Vorgaben, was wie gegessen werden darf. Sie hält die Ruhe am Schabbat ein und sie gestaltet Alltag und soziale Kontakte nach klaren Regeln und Ritualen. Und doch, sagt sie, hat sie dabei immer individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Gebote zielen nicht darauf, sie als Individuum unsichtbar zu machen.
Man kann ein Glas Wein trinken abends und man kann sich Bett trinken. Man kann ein schönes Abendessen genießen und was weiß ich, zu Schabbat mal ein Steak essen. Oder man kann Billigfleisch ohne Ende konsumieren. Die Palette ist groß und im Judentum wissen wir, welches von diesen auch körperlichen Vergnügen wir nehmen und wählen können und sollen. Und wovon wir lieber die Finger lassen sollten. Die Grenzen liegen dort, wo die Halacha liegt. Dort die Grenzen, wo das jüdische Gesetz sagt, das nicht. Das ist das Schöne. Wir haben eben feste Grenzen, einen festen Spielraum. Aber dort, wo die Grenzen dessen sind, was erlaubt und was verboten ist, dort sind auch die Grenzen dessen, was wir machen oder nicht machen.
Was man allerdings nicht kann, orthodoxes Judentum ganz alleine praktizieren. Denn damit ein Gottesdienst stattfinden kann, in dem aus der Tora gelesen wird, braucht es mindestens 10 Männer.
Ich finde, der Wert des Individuums in der Kirche zeigt sich schon ganz am Anfang, nämlich bei der Taufe. Ja, also wenn man Mitglied dieser Kirche wird, dann wird man bei seinem ganz eigenen Namen genannt.
Sagt die katholische Theologin Theresa Schweighofer. In der hebräischen Bibel, für die Christen im Alten Testament, verspricht Gott im Buch des Propheten Jesaja: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Und da ist sie wieder, die paradoxe Mischung der Religion. Höchste Individualität. Gott kennt die Menschen beim Namen, jeden und jede einzeln. Aber gleichzeitig gibt es diese Individualität nur in Bezug auf Gott. Martin Luther übersetzte an dieser Stelle noch deutlicher: Du bist mein.
Berufungen ergehen immer an den oder die einzelne Person, die aber dann zur Unterstützung eine Gemeinschaft hat um sich herum, möglicherweise auch, um sich an manchen Dingen abzuarbeiten oder auch mal, um ein Korrektiv zu haben.
Wobei Korrektiv fast schon ein bisschen zu freundlich klingt. Immer wieder bedeutete das nämlich auch, Religionsgemeinschaften ziehen klare Grenzen, welche Form von individuellem Glauben noch in die Gemeinschaft passt und welche die Grenzen der Offenbarung neu definieren würde.
Wir sehen in der Geschichte vor allen Dingen diejenigen, die damit erfolgreich waren. Die damit mit einem solchen Anspruch nicht erfolgreich waren, sind im christlichen Bereich etwa ja häufig auf Scheiterhaufen gelandet.
Bilanziert der Religionswissenschaftler Jörg Rübke die Schicksale von Propheten und Berufenen sehr lapidar. Aber er möchte deswegen Religion und Individualität nicht als Gegner verstehen.
Gerade das macht ja Religion so spannend und macht Religion in Individualisierungsprozessen auch so wichtig, weil es eben diese Ressource herstellen kann und Freiräume und Ansprüche unterstützen kann, die man sonst von seiner beruflichen Rolle, seiner sozialen Position, seiner familiären Position her vielleicht gar nicht haben kann. Aber das ist hochrisikoreich und es sind sicherlich weitaus mehr Propheten und Prophetinnen gescheitert als langfristig erfolgreich gewesen. Erfolgreich in dem Sinne, dass sie eine stabile Gruppe von Anhängerinnen und Anhängern gefunden haben.
Es gab oder gibt in der Dogmatik so eine schöne Form, die total klug ist, dass man nämlich im Prinzip definiert, was nicht geht, aber nicht aktiv sagt, was quasi zu glauben ist. Ja? Also dass man diese Form des Anathema sieht, also ausgeschlossen seien diejenigen und im Prinzip damit nur versucht, die äußersten Grenzen zu ziehen.
Gerade als katholische Theologin muss und will Theresa Schweighofer aber auch ergänzen.
Zugegeben, klar, will ich auch gar nicht verschweigen, es gibt da auch Dinge, mit denen ich hadere, die schwer sind für mich, damit irgendwie umzugehen, ja, die auch wirklich schwierig sind, irgendwie noch zu erklären. Grundsätzlich glaube ich aber, dass auch in der katholischen Kirche viel mehr möglich ist und immer war, als wir manchmal wahrnehmen.
Individualität scheint das Gebot der Stunde, immer noch. Religion und die Zugehörigkeit zu religiösen Institutionen sind ein Gebiet, auf dem das besonders deutlich ist. Die steigende Zahl an Kirchenaustritten ist in Deutschland wahrscheinlich das deutlichste Zeichen dafür. Der Religionssoziologe Jörg Rübke sieht auch innerhalb von Religionsgemeinschaften eine stärkere Betonung des Individuellen. Besonders auffällig dort, wo sich Gläubige bewusst für ein intensives Glaubensleben entscheiden.
Es reicht nicht, in eine religiöse Tradition hineingeboren zu werden und gewissermaßen sein Leben lang mitzulaufen, sondern gerade diese bewusste Entscheidung und insofern Konversion, Abkehr von dem ja einfach Traditionellen, was vorher herrschte, zu einer Form von entschiedenem Christentum, entschiedenem Islam. Das kann durchaus auch ein Anspruch von religiösen Gruppen sein, dass man so etwas vorweisen kann.
Über viele Jahrhunderte hinweg war dieser Individualitätsdiskurs, war die Idee, als Einzelner da alleine irgendwie zu stehen oder sich auch hervorzutun, ja, besonders zu sein, gar nicht das Erstrebenswerte. Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen, war es ein Anliegen, normal zu sein, ja? Eine Normbiografie zu haben, eine Normfamilie zu haben, Normhaus, Normjob. Also da hat sich auch in den letzten 50, 60 Jahren bei uns einfach ganz massiv was getan, ja? Dass wir diesen Wert eher auf das Besondere legen und nicht mehr auf das Allgemeine.
Glauben, individuell leben können. Das haben die Gläubigen ihren Kirchen, Gemeinden, Religionsgemeinschaften oft mühsam abringen müssen. Inzwischen ist das Pendel umgeschlagen. Inzwischen versuchen zumindest die großen Mehrheitskirchen zunehmend verzweifelt, ihr traditionelles Angebot den Wünschen einer durch und durch individualisierten Gesellschaft anzupassen. Eröffnen zum Beispiel Ritualagenturen oder Segensbüros. Dahinter steht sicher auch der Wunsch nach Wahrung einer etablierten Position. Aber es geht um mehr. Denn Studien wie zum Beispiel die jüngste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung aus dem November dieses Jahres zeigen deutlich, wenn das Individuum allein mit sich und seinem Glauben ist, verfliegt der meist sehr schnell. Religion braucht beides, Gemeinschaft und Individualität. Theresa Schweighofer beschreibt das so.
Klar, ich als Einzelperson mache meine Gotteserfahrungen, die kann ich auch nicht von irgendeiner Gruppe übernehmen. An gewissen Orten und Stellen stehe ich natürlich als Einzelne vor Gott. Das Schöne an der Gruppe kann aber auch sein, dass sie mich an manchen Stellen entlastet. Ja, also eine Gemeinschaft der Gläubigen kann, gerade in den Zeiten, in denen es mir zum Beispiel nicht mehr möglich ist, vorbehaltlos zu glauben oder zu vertrauen, etwas sein, was mich in dieser Zeit sehr wohl mitnimmt und mitträgt, im Sinne einer stellvertretenden Hoffnung, für mich vielleicht auch Brücken bahnt, ja, wo ich alleine nicht drüber gehen kann. Ich weiß, dass das immer mehr Menschen so nicht mehr erleben und wahrnehmen. Ich glaube aber, dass da schon noch mal was auch drinnen liegt, zu sagen, ich muss auch nicht immer alles selber machen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.